Wir kommen zu klein f in unserer Beschreibung des messianischen Königreichs. Wir hatten von den Lebensbedingungen gesprochen. Wir kommen zu den geografischen Veränderungen. Die geografischen Veränderungen. Es gibt zum Beispiel topografische Veränderungen, das heißt, die Oberfläche des Landes Israels scheint verändert worden zu sein, aus irgendeinem Grunde. Vielleicht durch die Umwälzungen in den 7 Jahren der schweren Zeit. In Judäa hat es eine Ebene und der Tempelberg scheint höher zu liegen und zwei Ströme fließen vom Tempel. Der eine Strom fließt in den Osten zum früheren Totenmeer, das aber zum großen Teil frisches Wasser geworden ist. Es sind noch Salzgebiete an den Rändern, aber offenbar hat es dann dort einen Ausfluss bekommen, sodass dort geografische Veränderungen vorgefunden werden. Es hat also Verschiedenes, das etwas anders ist, als es heute ist. Sodann hat es politisch-geografische Veränderungen. Früher waren die Stammesgebiete ganz verschieden. Ein Stamm hatte einen größeren Teil, einer einen kleineren Teil. Und die waren wie die Länder heute. Die Konturen, die Grenzen der Länder waren hin und her. Aber im tausendjährigen Reich laufen die Stammgebiete alle parallel. Die Grenzen verlaufen von Ost nach West. Und die Stämme haben ihre Gebiete angereiht von Nord nach Süd, sodass alles in einer Reihe ist. Die Grenzen sind also gerade. Die Linien verlaufen von Ost nach West und jeder hat von Nord nach Süd untereinander seinen Teil. Klein g. Das messianische Reich wird am Schluss bedroht. Nach den 1000 Jahren wird Satan freigelassen. Das steht in Offenbarung 20 in den Versen 7 bis 10. Es gibt einen letzten Aufstand. Die Ursache dafür, Satan wird losgelassen in Vers 7. Er geht dann aus, die Völker wieder zu verführen. Er hat in den 1000 Jahren kaum seine Künste verlernt. Auf der ganzen Welt versucht er, die Menschen wieder in seinen Griff zu kriegen, unter seinen Einfluss zu bringen. Hier fallen wieder die zwei Begriffe, die uns aus Ezechiel 38 und 39 bekannt sind, Gog und Magog. Aber die zwei Vorkommnisse dürfen nicht verquickt werden. Gog und Magog in Offenbarung 20 sind möglicherweise nur Bezeichnungen, die zeigen sollen, dass es sich hier ähnlich ist wie in Ezechiel 38, aber nicht dasselbe. Dies ist eine andere Situation, als wir sie in Ezechiel haben. Den Gog und den Magog versucht Satan zu verführen und er versucht die Völker zum Kampf zu sammeln, Vers 8 in Offenbarung 20. Und in der Tat, sie kommen und ihre Zahl ist, Zitat, wie Sand am Meer. Der Mensch ist Sünder geblieben und lässt sich nun wieder in die Auflehnung gegen Gott anregen. Von überall kommen sie und umzingeln das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Jerusalem ist nun eine geliebte Stadt geworden, zu der man immer wieder kam und wo man auch Gottes Wort hören konnte. Aber jetzt wird diese Stadt umzingelt Und auch das Heerlager, es hat offenbar eine Rüstung gegeben in ihrem Lande, um sich zu verteidigen. Doch kommt es zu keinen militärischen Auseinandersetzungen. Die Aussage Gottes am Ende von Ezechiel 39 bleibt wahr. Es gibt keinen Krieg mehr. Seit dem Krieg Hamagedon oder den letzten militärischen Auseinandersetzungen am Ende der 7 Jahre gibt es keinen Krieg mehr. Das ist der letzte in der Geschichte. Hier am Ende der 1000 Jahre, wo die Auflehnung kommt, kommt kein Krieg. Es ist nur ein Versuch. Es kommt eine Auflehnung, das heißt, man sammelt sich. Und man sammelt sich auch zur Verteidigung. Aber Gott lässt es nicht zu Auseinandersetzungen kommen. Es wird kein Schuss geschossen, kein Schwert gezogen, um einen anderen zu schädigen. Feuer von Gott kommt und verzehrt die Feinde. Das braucht keine Kriegsauseinandersetzungen. Gott erledigt den Feind. Satan, der Urheber, wird dieses Mal wieder gefangen, aber jetzt in den Feuersee geworfen, wo er dann dieses Mal bleibt. Hier, nach Vers 10 in Offenbarung 20, sind bereits das Tier und der falsche Prophet. Satan kommt zu den Seinigen. Sie werden bis in alle Ewigkeit gepeinigt. Wir müssen ja bedenken, dass die Hölle für Satan geschaffen wurde. Wer es mit Satan hält, sich nicht von ihm lösen will, der muss dann sein Ewigkeitslos mit ihm teilen. Wie kommt die Geschichte dieser Welt zum Abschluss? Erstens, oder klein a, durch die zweite Auferstehung. Die zweite Auferstehung findet statt. Diese wurde in Offenbarung 20 in den Versen 5 und 6 erwähnt. Die findet jetzt am Ende der 1000 Jahre statt. Die erste Auferstehung ist für die, die nur den ersten Tod erleben. Die zweite Auferstehung ist für die, die auch den zweiten Tod erleben müssen. Nach Vers 5 in Offenbarung 20 stehen die ungläubigen Toten jetzt auf, aber es ist anzunehmen, dass solche Gerechte, die während der 1000 Jahre starben, jetzt ebenfalls zur Auferstehung gelangen. Wo sollten sie sonst auferstehen? Es sei denn, sie sofort auferstanden wären. Aber bei dieser zweiten Auferstehung kommen offenbar nicht nur Ungläubige. Das ist ungläubig, dass die Ungläubigen, die früher gestorben waren, nur hier auferstehen, das ist klar. Aber es steht nicht geschrieben, dass bei der zweiten Auferstehung nur Ungläubige auferstehen würden. Alle Ungläubigen stehen hier auf, die verstorben waren. Aber zusätzlich zu ihnen die Gläubigen wahrscheinlich, die seit der ersten Auferstehung gestorben waren. Mehr Tod und Totenbereich oder Hades geben die Toten wieder nach Vers 13. Nach dieser zweiten Auferstehung gibt es eine Auflösung der ersten Schöpfung. Nach 2. Petrus Kapitel 3. 2. Petrus 3, die Verse 10 bis 12. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Da werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen. Ein interessantes Wort. Es heißt nicht in nichts zergehen, sondern sie werden sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dieses alles derart aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottseligkeit? Man sollte also nicht an den vergänglichen Dingen hängen bleiben. Man sollte für die Ewigkeit da sein und leben. Dadurch, dass ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, an welchem die Himmel in Glut sich auflösen, wiederholt wird dieses Wort gebraucht, und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Also die erste Schöpfung wird aufgelöst in Kleinstteile. Das griechische Wort, glaube ich, bedeutet atomare Teile. Sodann folgt das letzte Gericht. Wir sind gleichsam in einem Leerraum. Es hat keine Erde, es hat keinen Himmel, außer dem Bereich des Wohnortes Gottes. Es hat noch keine neue Welt. Die alte ist schon vergangen. In dieser Zwischenzeit findet das sogenannte jüngste Gericht oder das letzte Gericht statt, nach Offenbarung 20, den Versen 11 und 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel flohen. Und es wurde nicht eine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, die standen vor Gott. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Wir haben also zwei Arten von Buch. Auf der einen Seite Bücher, Mehrzahl, wo Werke aufgezeichnet sind. Auf der anderen Seite nur ein Buch, in dem Namen von Lebenden eingetragen waren. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, das in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Tod und der Bereich des Todes gaben die Toten her, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Bereich des Todes wurden in den Feuersee geworfen. Dieser ist der zweite Tod. Und wenn jemandes Name nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, weil er dort nicht eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Es wird also noch einmal kontrolliert. Hier dürften also nicht nur Ungläubige stehen, sondern auch Gläubige aus dem tausendjährigen Reich. Das wird aber eine verhältnismäßig kleine Zahl sein, im Verhältnis zu den vielen Ungläubigen, die während der ganzen Weltgeschichte hier stehen. Es wird noch einmal kontrolliert, auch bei Ungläubigen, damit klar ist, werden hier klare Verhältnisse geschaffen, jeder darf wissen, hier steht dein Name nicht. Und warum nicht? Weil er ihn hätte eintragen lassen sollen, während er lebte hier in dieser Welt. Aber wenn sein Interesse der Schöpfung galt und sich selbst anstatt dem Schöpfer und seinem Heil, dann wurde sein Name hier nie eingetragen. Wird er da aber nicht vorgefunden, dann wird in den Büchern der Werke kontrolliert. Und auch bei den Ungläubigen scheint der Zustand der Qual nach seinen Werken bestimmt zu sein. So wie auch auf der anderen Seite das Paradies oder das Los der Freude. Es ist hier ein großer weißer Thron, auf dem jemand sitzt. Wissen Sie, wer dort sitzt? Das ist unser Herr Jesus. Die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes. Er wird der Richter sein. Gott hat alles Gericht, Johannes 5, glaube ich, heißt es, alles Gericht in seine Hand gelegt. Tote stehen vor dem Thron, Bücher und ein anderes Buch, das des Lebens, werden aufgetan. In den Büchern stehen Werke der Verstorbenen. Und die Toten werden nach ihren Werken gerichtet, wie schon gesagt. Klein D. Oder hatte ich keine Buchstaben gegeben? Entschuldigung. Wie? Ja? Auf jeden Fall kommt jetzt die Übergabe der Herrschaft. Und dazu wollen wir aus 1. Korinther lesen. Aus 1. Korinther, Kapitel 15. Die Verse 24 bis 28. Dann kommt das Ende, wann er das Königreich dem Gott und Vater übergeben haben wird, wann er weggetan haben wird alles Erstrangige, alle Autorität und Kraft. Denn er muss als König herrschen. Hier steht das Wort für herrschen als König. Christus wird als König herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße getan haben wird. Auch am Ende des tausendjährigen Reiches. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Der wird in den Feuersee geworfen. Denn alles brachte er in Unterordnung unter seine Füße. Zitat aus Psalm 2, soviel ich weiß. Nein, 8, Entschuldigung, Psalm 8. Wenn es aber heißt, alles ist unterordnet, so ist es klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterordnete, der Vater. Wenn ihm aber alles unterordnet sein wird, dann wird auch der Sohn selber dem unterordnet worden sein, der ihm alles unterordnete, damit Gott alles in allem sei. Schwerer Text, schweres Wort. Man hat sich schon oft damit befasst. Ein Dozent aus Gießen und ich unterhielten uns darüber und wir kamen zu dem Schluss, möglicherweise, erstens, ich sollte vielleicht erklären, warum er schwer ist. Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Sohn Gottes nichts weniger ist als Gott. Wenn jetzt von Unterordnung die Rede ist, wie verhält es sich dann mit der Dreieinigkeit? Das dürfte so sein. Als Gott, Jesus ist ja beides, Gott und Mensch. Als Gott ist er auf derselben Ebene wie Gott, Vater und Geist. Als Mensch könnte er auch in Ewigkeit eine gewisse unterordnete Stelle haben, wie dieser Vers andeutet. Das heißt, nachdem der Weg zu Ende ist, Jesus ist ja in die Welt gekommen, er nahm Fleisch an und dieser Weg war ja zwecks Herbeiführung des Heils, der Gottesabsichten. Und dieser Weg, um alles wieder unter die Herrschaft Gottes zu kriegen, das seit dem Sündenfall rebellisch wurde, dieser Weg, nicht nur das Heil herbeizuführen, sondern alles unter seine Füße zu kriegen, endet nach dem tausendjährigen Reich. Und dann übergibt er seine Herrschaft Gott. Aber auffallenderweise behält er den Leib, mittels dessen er sich erniedrigte, sodass er beides Gott unterordnet, aber auch Gott gleich ist, bis in alle Ewigkeit. Sein Leib und seine Wunden malen bleiben die ständige Erinnerung daran, was Gott eingesetzt hat, um uns wieder zurück zu ihm zu führen. Wir wollen nie aufhören, Gott dafür zu loben und ihn dafür zu würdigen, was er wirklich herbeigeführt hat oder eingesetzt hat. Die Übergabe der Herrschaft also am Ende der Weltgeschichte. Das war die Art und Weise, wie die Geschichte dieser Welt zu Ende kommt. Jetzt ist alles fertig mit der ersten Schöpfung. Jetzt kann wirklich mit etwas Neuem begonnen werden. Jetzt kann das Wort antreten, siehe, ich mache alles neu. Ereignis 7, das mit der Wiederkunft ausgelöst wird. Ereignis 7. Es entsteht eine neue Welt. Eine neue Welt entsteht. Von dieser wird in den letzten zwei Kapiteln der Bibel berichtet. Kapitel 21, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 5. Ab Vers 6 haben wir Schluss des Buches. Eine Frage: Wie entsteht diese neue Welt? Ich hatte anhand von 2. Petrus 3 betont, dass Petrus das Wort auflösen gebraucht, und zwar in Kleinstteile, in atomare Teile. Das ist ein Hinweis. Noch ein Hinweis befindet sich in 1. Korinther 15. Da sagt Paulus vom Leib. Er berücksichtigt die Frage, die er beim Leser vermutet: Wie könnte es kommen, dass die Toten auferstehen? Und dann drückt er so aus, als ob das selbstverständlich wäre, wie das sein könnte. Er sagt, das ist eine Saat. Immerhin ist jemand gestorben und begraben worden. Und es ist auch klar, könnte er denken, wie Jesus auferstanden war. Derselbe, der gestorben war, ist auferstanden. Wenn wir sagen, wir stehen neu auf, dann handelt es sich um dieselbe Person, nicht um eine neue Schöpfung, wie manchmal in den theologischen Kreisen gewähnt wird. Sondern Paulus vergleicht das mit der Saat. Was aufgeht, ist, was gesät wurde. Und dennoch ist es nicht genau dasselbe. Es ist nur ein Teil von dem. Das heißt, es ist von derselben Art und von derselben Struktur, aber es ist nicht dasselbe eigentliche Wesen. Es ist ein neues Wesen. Wenn dieses Verfahren bei der Auferstehung ein Modell ist, ein Vorbild, dann können wir uns vorstellen, wie der Rest der alten Schöpfung neu wird, beziehungsweise wie eine neue Schöpfung entsteht. Bedenken wir, unser Körper ist ein Teil der alten Schöpfung. Unser Körper ist ein Teil der alten Schöpfung und die Schöpfung selbst war und ist jetzt unsere Umwelt. Wenn der Körper, ein Teil der alten Schöpfung, auf diese Weise einen neuen Körper bekommt, dann könnte das ein Beispiel dafür sein, wie nach dem Zergehen der alten Schöpfung eine neue Schöpfung entsteht. Und zwar, ähnlich wie bei der Auferstehung der Gläubigen, aus Kleinstteilen. Und dann hätte die Formulierung von Petrus einen Sinn. Die erste Schöpfung kam nicht zustande aus dem, das man sieht. Da hieß es, es werde und es wurde. Aber jetzt bei der Entstehung der zweiten Schöpfung scheint Gott die Kleinstteile der ersten Schöpfung zu nehmen, sowohl in der Auferstehung als in der Umwelt, in der anderen Welt, des anderen Teiles der Welt, und schafft daraus eine ganz neue Welt. In dieser Welt ist allerdings kein Meer. Das Meer ist seit von jeher ein Zeichen von Gefahr gewesen. Aber es gibt keine Gefahr in diesem neuen Bereich. Es gibt auch keine Grenzen. Das Meer ist ja auch eine Grenze. Alles ist eins. Nur Gerechtigkeit herrscht hier. Es hat keine Notwendigkeit für ein Meer. Nun, das sind so einige kurze Gedanken zu dem. Damit wären wir zum Ende gekommen mit Teil D unseres Wochenthemas Wiederkunft Jesu Christi oder endzeitliche Dinge. Wir konzentrieren uns aber auf die Wiederkunft Jesu. Wir sind aber noch nicht fertig mit dem Thema. Wir kommen zu Abschnitt oder Bereich E, Thema E, zum letzten. Über den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Und in den Fragen will man schon hierüber etwas wissen, aber ich habe diese Frage aufgehoben bis zuletzt. Über den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. Dieses Thema wollen wir wieder aufteilen in arabische Buchstaben. Erstens, wir wollen uns wieder befassen mit einigen Ausdrücken, wollen sie sammeln und kurz besprechen. Zeitausdrücke, dieses Mal handelt es sich um Zeitausdrücke. Zeitausdrücke, die mit der Wiederkunft Christi, mit unserem Thema also, zusammenhängen. Da haben wir zum Beispiel den Ausdruck spätere Zeiten. Vielleicht wollen Sie in Ihrer Übersetzung 1. Timotheus 4, Vers 1 vergleichen. Dort darf nicht das falsche Wort stehen. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, das heißt der Heilige Geist, mit dessen Hilfe Paulus ja schreibt, Gott, der Geist hat es ihm geoffenbart, der Geist aber sagt deutlich, dass in späteren Zeiten, nicht in den letzten Zeiten, die letzten Zeiten sind schon da, aber die späteren Zeiten innerhalb der letzten Zeiten kommen noch. Die letzten Zeiten beginnen mit dem ersten Kommen Jesu bzw. mit der Himmelfahrt, aber die späteren Zeiten sind die, die nach Paulus kommen. Der Geist aber sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden. Also dieser Begriff spätere Zeit bezieht sich auf die Zeit nach der Zeit von Paulus. So, dann haben wir den Ausdruck die letzten Zeiten. 1. Petrus 1, Vers 20. 1. Petrus 1, 20. Nehmen Vers 19 hinzu. Sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zwar... Dieses Lamm wurde zwar zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart wurde am Ende der Zeiten oder zu den letzten Zeiten euretwegen, die ihr durch ihn gläubig seid an Gott. Merken wir, wann die letzten Zeiten beginnen? Mit dem Kommen, mit dem Sichtbarwerden des Lammes, das von Ewigkeit ersehen war. Das Kommen Jesu in die Welt ist der Beginn des Endes dieser Weltgeschichte. Paulus sagt dann auch am in Galater 6, Vers 14. Mir ist die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Am Kreuz ist der Schöpfer gekreuzigt worden. Und wenn der Schöpfer gekreuzigt ist, ist somit auch seine Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Sie besteht noch, aber sie ist gekennzeichnet. Kapitel 4, Vers 7, 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber das Ende aller Dinge herbeigekommen. Das heißt, mit dem Kommen Jesu ist die Zeit des Endes gekommen. Die letzten Zeiten. Dann haben wir den Ausdruck, die letzten Tage. 2. Petrus 3, Vers 3. Wobei ihr vor allem das wissen müsst, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden. Jakobus 5, Vers 3. Jakobus 5, Vers 3. Euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen, und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in letzten Tagen. Jakobus sagt, das geziemt sich nicht. Wenn die Zeit dabei ist, auszulaufen, dann noch Schätze sammeln, wie lange denkt ihr, werdet ihr hier bleiben? Ja? Also das passt nicht zusammen. Und seitdem die Gemeinde da ist, sieht das Leben in dieser Welt anders aus. Wir leben nicht wie Israel in dieser Welt. Israel hat seine Heimat im Land Israel in dieser Welt. Aber wir nicht. Unser Land ist jenseits dieser Welt. Und es geziemt sich nicht, dass Christen hier sich Schätze sammeln. Ihr habt Schätze gesammelt, Vergangenheitsform, ja, oder vollendete Gegenwartsform, ist schon geschehen, in letzten Tagen, in Tagen, die letzte Tage sind. Für Jakobus hat also die letzte Zeit schon begonnen. Ja. Die letzten Tage sind schon da. Hebräer Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott Vorzeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen den Letzten zu uns geredet durch den Sohn oder in Sohnform. Diese Tage, die mit Jesus begannen, sind die letzten Tage der Weltgeschichte. 2. Timotheus 3, 1 bis 8. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, Kapitel 4, im 1. Timotheus 4, Vers 1, war es spätere Tage und spätere Zeiten. Hier heißt es letzte Tage, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein und so weiter und so weiter und so weiter. Vers 5. Dabei haben sie den Schein von Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Welche Zeitform? Gegenwartsform. Solche meide, Timotheus sagt, soll sie meiden, sie sind schon da. Ja. Denn zu diesen gehören, Gegenwartsform, die, welche sich in die Häuser schleichen und so weiter. Das geht bis zu Vers 8. Mit anderen Worten, die Zeiten, die kommen, haben schon begonnen. Die Zeiten, die kommen sollten, sind angetreten. Paulus und Timotheus leben schon in den letzten Tagen. Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Interessant ist, wie hier Joel zitiert wird. In Joel, glaube ich, heißt es nach diesen. Petrus liest oder übersetzt, es wird geschehen in den letzten Tagen. Er spezifiziert. Aber was? Es wird geschehen in den letzten Tagen und so weiter und so weiter. Nur, dieser Geist, der dann ausgegossen werden sollte, der ist jetzt schon da, sodass die letzten Tage, von denen Joel sprach, in einem gewissen Sinne schon begonnen habe. Nicht notwendigerweise das Ereignis, das Joel dort erwähnt, aber die Tage sind schon da. Also das ist der Begriff, die letzten Tage. Ein weiterer ist, der letzte Tag Einzahl. Der letzte Tag Einzahl. Diesem Begriff begegnen wir wiederholt in Johannes 6. Es ist der Tag der Auferstehung, der letzte Tag. Dann der Begriff die letzte Stunde, 1. Johannes 2, 18. Hier scheint die Weltgeschichte mit einer Uhr verglichen zu sein. Und an dieser Uhr ist es jetzt letzte Stunde. Wenn wir mit der Schöpfung beginnen, das sei dann Tagesbeginn, und die ganze Geschichte wäre ein Tag, ein Uhrbereich, dann wäre der Zeigefinger jetzt bis zur letzten Stunde gekommen. Mit anderen Worten, jetzt geht es zu Ende mit der Weltgeschichte. Johannes ist noch am Leben. Er schreibt, das passt zusammen mit dem, was Petrus sagte und Paulus. Also die Zeit, die letzte Zeit, die letzte Stunde beginnt, in der Weltgeschichte beginnt mit dem Kommen Jesu in die Welt, besonders mit seiner Himmelfahrt. Wir haben noch andere Ausdrücke, zum Beispiel die Enden der Weltzeiten. Beide Wörter sind mehrzählig. 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, Vers 11. Das alles, was jenen widerfuhr, ist ein Vorbild und wurde zur Warnung geschrieben für uns, auf welche die Enden der Weltzeiten gekommen sind. Nicht in jeder Übersetzung kommt das zum Ausdruck. Ja? Aber hier sind beide Wörter im Grundtext mehrzählig. Die Enden der Weltzeiten. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Enden oder das Ende mehrzählig ist, das heißt in verschiedenen Etappen erfolgt. Und das ist klar, wenn wir die Prophetie betrachten. Es kommt ja nicht auf einmal. Manchmal hat man früher gedacht, Weltende und basta, alles ist dann fertig, ja, alles auf einmal. Nein, das hat seine verschiedenen Ereignisse, wie wir auch merkten bei den 7 Ereignissen, die wir besprachen. Ein verwandter Begriff ist Vollendung, Einzahl der Weltzeiten, Weltzeiten, Mehrzahl. Hebräer 9, Vers 26. Hebräer 9, 26. Nun aber ist er einmal gegen Vollendung der Weltzeiten hin erschienen zur Aufhebung der Sünde. Hier haben wir wieder den Gedanken, dass mit dem Kommen Jesu in die Welt und seiner Kreuzigung die Welt zum Ziel kommt, zur Vollendung hin, zur Vollendung. Ein sehr ähnlicher Ausdruck, nur dieses Mal ist Weltzeit oder Äon Einzahl, die Vollendung der Weltzeit, so mehrere Male im Matthäus-Evangelium. Matthäus 13, 39 und 40. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist die Vollendung der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein in der Vollendung der Weltzeit. Vers 49. So wird es in der Vollendung der Weltzeit sein. Kapitel 24, Vers 3. 24, Vers 3. Als er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger zu ihm besonders und sagten: Sage uns, wann wird das alles geschehen und welches wird das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Weltzeit sein? Kapitel 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Weltzeit, der Zeit dieser Welt, dieser ersten Schöpfung. Noch ein Ausdruck, ganz einfach, das Ende. Ich hatte schon 1. Petrus 4, Vers 7 zitiert. Das Ende aller Dinge ist herbeigekommen. Mit dem ersten Kommen Jesu tritt ein gewisses Ende ein. Und wir leben in diesem Ende, angesichts dessen, dass alles gerichtet wird, vergehen wird. Matthäus 24, 6. Matthäus 24, 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Hier ist Ende etwas anderes. Sie hatten ja gefragt in Vers 3, was ist das Zeichen der Vollendung der Weltzeit, oder Entschuldigung, deiner Ankunft und des Endes oder der Vollendung der Weltzeit? Wahrscheinlich nimmt er darauf Bezug. Das würde dann Bezug nehmen auf die Wiederkunft bzw. das Ende der Geschichte, wo der Mensch herrscht, das Ende der Menschheitsgeschichte. Verse 13 bis 15. Wer aber ausharrt bis ans Ende der Gnadenzeit, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Königreich wird in der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis allen Völkern, und dann wird das Ende kommen. Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchen durch die Propheten Daniel geredet worden ist, stehen seht an heiliger Stätte, wenn man 14 und 15 zusammennimmt, dann scheint der Begriff Ende hier nicht nur ein Punkt, sondern eine kurze Linie zu sein. Jeder Punkt ist natürlich ein gewisser Bereich, nimmt man ihn unter ein Mikroskop, dann ist das eine gewisse Fläche. Zieht man nun einen Strich durch diese Fläche, dann hat man einen Abstand. Das Ende der Gnadenzeit und der Weltgeschichte ist nicht nur ein Punkt, sondern ist eine kurze Zeit. Und wenn Jesus hier von Daniel oder aus Daniel zitiert, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Ende auch so verstanden wird oder aufgefasst wird, wie das Wort in Daniel gebraucht wird. In Daniel 11 ist Ende ein Wort, das eine ganz kurze Zeit am Ende der Geschichte Israels, bevor der Messias kommt, bezeichnet. Wenn Jesus also in Vers 14 sagt, dann kommt das Ende, dann könnt ihr meinen, jetzt kommt dieser letzte Endabschnitt. Und das wäre die eigentliche Endzeit. Wir könnten also in gewissem Sinne von drei Endzeiten sprechen. Von der größeren Endzeit, die ersten Kommen Jesu in die Welt beginnt. Zweitens, von einem Ende, das mit den sieben Jahren beginnen würde, und dann von einem Ende, das ganz am Ende dieser Zeit da wäre, vielleicht die zweite Hälfte dieser Zeit. Es ist nicht ganz klar, genau wie lang das sein soll. Man vergleiche hier Daniel 11, das ist die Stelle, die ich hier erwähnte, Daniel 11, 35 und 40. Daniel 11, 35 und 40 und Kapitel 12, Vers 9. Das eigentliche Ende ist natürlich dann das Kommen Jesu auf den Ölberg. Noch ein Begriff, bevor wir weitergehen. Der Begriff das Zeichen. Oft spricht man heute von Zeichen der Zeit oder Zeichen der Endzeit. Wir haben heute Ausdrücke, die nicht ganz biblisch sind. Von Zeichen spricht die Schrift schon. Aber die Frage ist dann, Zeichen wovon? Nehmen wir zum Beispiel Markus 13. Das Zeichen von der Vollendung. Was ist hier Vollendung in Markus 13? Markus 13, Vers 4, Parallelstelle zu Matthäus 24. Sag uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein, wann dieses alles vollendet werden wird? Was meinen die Jünger und was sollten sie meinen? Stellen sie die richtige Frage? Das ist eine Frage. Wie antwortet Jesus? Was ist hier gemeint? Zeichen, dass dieses alles vollendet sein wird. Bei den Jüngern scheint folgendes Bild vorhanden zu sein. Wenn Jesus eben gesagt hat, kein Stein wird auf dem anderen stehen bleiben, dann zeigt ihre Fragestellung, so scheint mir, zeigt ihre Fragestellung, dass sie alles in einen Topf werfen. Dass mit der Zerstörung des Tempels nur gemeint sein kann, denn Jesus hatte davon gesprochen, kein Stein wird auf dem anderen stehen bleiben, mit der Zerstörung dieses Tempels könnte nur der Stichpunkt kommen oder der Anlass dazu da sein, die messianische Zeit anlaufen zu lassen. Deshalb die Frage nach dem Ende der Welt. Ja? Also mit dem Ende des Tempels muss die Welt zu Ende kommen gleichsam. Ja? Jesus antwortet sehr vorsichtig. Er klärt sie nicht ganz auf. Er lässt sie an einigen Dingen immer noch im Dunkeln, aber er wirft schon Licht in die Situation hinein, zeigt auch, dass es zwei Zerstörungen gibt und so weiter, also dass nicht alles auf einmal passiert. Aber wenn wir von Zeichen sprechen, dann müssen wir schon fragen, wovon das Zeichen sein soll. Lukas 21, 6 und 7. Wieder eine Parallelstelle. Lukas 21, Verse 6 und 7. Es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht zerstört würde. Sie fragten ihn aber und sprachen, Meister, wann wird denn das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein, wann es geschehen soll? Sie wollen also im Voraus wissen, wann dieses geschieht. Hier ist von der Zerstörung Jerusalems die Rede. Matthäus 24, Vers 3. Matthäus 24, Vers 3. Da fragen die Jünger, sag uns, wann wird das alles geschehen, wovon er eben gesprochen hatte, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, und Ende Kapitel 23, wann wird das alles geschehen? Und, zweite Frage, welches wird das Zeichen deiner Ankunft sein und des Endes der Weltzeit? Das ist übrigens eine Frage, nicht drei Fragen, also nur zwei Fragen. Die erste Frage, wann wird das geschehen? Zweitens, was wird das Zeichen sein? Das Zeichen für deine Ankunft und gleichzeitig für Ende der Weltzeit. Mit anderen Worten, auch hier scheinen sie alle drei, Zerstörung des Tempels, Ankunft Jesu und Ende der Welt oder Vollendung der Weltzeit, alles auf einen Punkt zu bringen oder alles in einem Punkt sehen zu wollen. Das Zeichen deines Kommens oder deiner Ankunft, wenn man danach fragt, dann kann man Antwort geben. Und die hat Jesus auch gegeben. Er hat Zeichen gegeben. Nur diese Zeichen laufen durch die ganze Zeit. Und wenn man heute fragt, welches sind heute die Zeichen? Es gibt keine anderen. Nun und vielleicht doch hier und da noch eines. Aber im Grunde haben wir es mit denselben Zeichen der Zeit zu tun wie damals. Die Zeichen in Matthäus 24 laufen durch die ganze letzte Zeit. Beginnend mit seiner Himmelfahrt bis er wiederkommt. Vers 30, Matthäus 24, Vers 30. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Jetzt haben wir wieder ein anderes Ereignis. Schon das dritte Ereignis. Zeichen der Zerstörung Jerusalems. Danach fragten die Jünger und sie dachten, dann wird auch gleich Jesus kommen. Aber Jesus unterscheidet Zeichen seiner Ankunft, das wäre das zweite, jetzt haben wir dieses zweite, nicht drei, sondern zwei. Seine Wiederkunft. Das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Geschlechter der Erde sich an die Brust schlagen. Es sind doch verschiedene Zeichen, Die Jünger fragen nach Zeichen, wann wird der Tempel zerstört werden. Die Frage, glaube ich, beantwortet Jesus nicht. Sie unterscheiden nicht zwischen Zerstörung Jerusalems und Kommen Jesu. Er tut es aber und gibt ihnen Zeichen, vorauflaufende Zeichen für seinen Kommen vorangehen. Das sind andere Zeichen, die sind in der Geschichte da. Aber jetzt haben wir ein drittes Zeichen, das eigentliche Zeichen, jetzt kommt er. Und dieses Zeichen ist unklar. Man weiß nicht, was das ist. Ist das ein Kreuz im Himmel? Ist das ein Blitz? Was ist es? Wir wissen es nicht. Aber offenbar gibt es ein Zeichen unmittelbar bevor. Beziehungsweise, es könnte auch sein, nach dem griechischen Wortlaut, könnte das Zeichen der Menschensohn selbst sein. Er wäre das Zeichen. Was ich allerdings für etwas unwahrscheinlich halte, unmöglich, aber sprachlich wäre es nicht.